Guten Tag. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs Abgenördet, das jeden ersten Freitag im Monat eine Reise durch die Galaxie der Popkultur unternimmt. Hier ist unser Moderationskapitän Torben.
Dankeschön, erster Offizier für Monster und Popkultur, Tobi. Wen dürfen wir denn heute an Bord begrüßen?
Heute wurde Marvin zu uns gebeamt. Er ist angehender Experte für Erstkontakt und friedliche Konfliktlösung, ein angehender Politologe und gehört der Spezies Trekkie an. Marvin, willkommen an Bord. Da 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 da
da da da da da da. Hallo Marvin, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Marvin, wie bist du denn zum Trekkie geworden? Was war sozusagen dein erster Kontakt?
Mein erster Kontakt ist eine Kombination gewesen, glaube ich, daraus, dass mein Vater auch Star Trek gerne mochte. Und eigentlich aber ziemlich trashig. Es war ja, wir hatten einen Computer, das war noch ein Ding, dass man einen Computer hatte, irgendwie dann bei uns jedenfalls zu Hause, als ich kleiner war. Es ist vorgekommen, dass Leute auf YouTube einfach Episoden hochgeladen haben von Star Trek, also von Star Trek Voyager damals. Und das war dann so toll betitelt mit Staffel 2, Episode 3, Teil 1 oder so. Das heißt, das war auch höchst unvollständig alles. Und ich habe dann als, glaube ich, 11, 12-Jähriger mich dann so da durchgeklickt und bin da drauf gestoßen. Habe auch alles durcheinander geguckt, aber fand es richtig toll und das ist dann der Einstieg gewesen am Ende.
Als du 1997 geboren wurdest, habe ich mit meinem Vater auf Sat.1 Star Trek Voyager geschaut. Das war mein Erstkontakt.
Also mein Erstkontakt war wirklich die Originalserie und dann habe ich mit meinem Bruder alle Filme gesehen. Und das auch irgendwie auf Kabel 1 oder so.
Die dann da auch regelmäßig liefen. Ja, ja, das war auch so ein Thema für die Weihnachtszeit dann auch manchmal so. Alle Star Trek Filme. Und ich weiß noch, dass ich wollte die unbedingt aufnehmen mit dem Videorekorder. Und meine Mutter hat mir dann, um mir eine Freude zu machen, so einen Stapel Videokassetten hingestellt, die halt leer waren, die man bespielen konnte. Und ich habe versucht, dann diese ganzen Filme aufzunehmen. Also aus der originalen Ära und dann die später mit Picard und so weiter. Und es ist mir einfach nicht gelungen. Also es war dann so, ist dann ein halber Film auf der Kassette drauf gewesen und es ist alles gescheitert, aber der Wille hat gezählt.
Wenn wir gerade schon über alle Filme reden, ich habe eine Sache mitgebracht, eine Kopie allerdings, ein Relikt aus meiner Vergangenheit. Und zwar war das bei mir auch so ein Vater-Sohn-Ding, dass wir Star Trek geschaut haben und an 2002 an meinem 13. Geburtstag sind wir ins Kino gegangen, ich zeig dir das mal, und haben alle bis dahin 9 Star Trek-Filme geschaut. Die liefen nämlich dort hintereinander, also bis in die Nacht
wahrscheinlich. Als Mega-Feature und zwischendurch ist man rausgegangen und hat sich irgendwie Pommes geholt oder
ja, wir sind sowas. Zwischendurch nach Hause gefahren. Also ich glaube, wir sind nicht wieder hingefahren. Also bis zur Next Generation habe ich es gar nicht geschafft. Also ich war 13, ne? Hier auch schön auf der Karte, die ist irgendwie diese Eintrittskarte mit Word gemacht, da ist Track noch rot unterkringelt.
Ich sehe es gerade, weil das Programm hat das Wort irgendwie nicht erkannt als ein deutsches Wort. Deswegen ist das so rot unterkringelt. Sieht fantastisch aus. Und ist auch so schön schief bedruckt und so mit einer Schere mal ausgeschnitten worden.
Herrlich, oder?
Fantastisch, oder? Das würde ich für immer aufheben.
Ja, das ist ja sogar die Kopie. Ich habe das wirklich in meinem Bankschließfach.
Wir reden über 1000 Jahre erzählte Zeit, glaube ich, mittlerweile fast. 14 Filme, wenn man es extrem streng nimmt, 15 Serien oder 15 Serien ähnliche Erscheinungen auf jeden Fall.
Wenn wir schon jetzt alle sehr über die Filme gesprochen haben, was ist denn euer Lieblingsfilm?
Willst du anfangen?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Normie-Antwort, die ich habe. Und zwar, ich bin nicht darauf vorbereitet und weiß nicht ganz sicher, wie der heißt, aber ihr könnt mir sicher helfen. Heißt der Zurück in die Vergangenheit oder so ähnlich? Diese Nummer mit den Walen, ganz brandaktuell.
Ja, Star Trek 4, The One with the Whales. Das ist The Voyage Home, glaube ich. Zurück in die Gegenwart heißt das?
Ja, absolut. Aus einer Comedy-Sicht irgendwie. Ich denke da an eine Szene, in der Spock so einen so nervigen Punk in der, was ich im Bus oder in der U-Bahn, ich weiß nicht mehr, kalt stellt und alle klatschen, weil sie so genervt waren von dem Typen, der die Musik so laut aufgedreht hatte.
So eine gute Szene, dass man sie in Picard dann nochmal reproduziert hat, glaube ich, in der zweiten Staffel und tatsächlich diesen Schauspieler nochmal rausgekramt, der den Punk damals gespielt hat, nur um das nochmal zeigen zu können. Schön. Für den Moment ist wirklich gut. Aber das ist super, dass du das sagst mit diesem Comedy-Aspekt. Weil es gilt, glaube ich, der lustigste Star Trek-Film.
Ja,
und ich erinnere mich noch, dass wir auch, also so Fernsehzeitungen rumliegen hatten. Das gab es eher noch, dass Leute Fernsehzeitungen hatten dann. Und waren Filmkritiken drin. Und zu diesem Film, The Voyage Home, stand dann, ja, jetzt schrammt die Crew ganz knapp an einer Sci-Fi-Comedy vorbei. Und ich habe das gelesen, dachte mir, was heißt denn hier knapp? Das ist ein astreiner Comedy-Film, den die produziert haben. Und er ist sehr, sehr gut geworden. Und es zeigt, wie ja halt versatile dieses ganze Franchise ist.
Warum müssen sie Wale retten? Was war da nochmal los?
Da kommt irgend so ein mysteriöses Raumschiff auf die Erde zugeflogen und da kommen so Walgesänge raus, aber die werden nicht beantwortet, weil, und das ist ja eigentlich der schöne Aspekt in dem Film, den Leonard Nimoy, der den auch so ein bisschen mitgeschrieben oder produziert hat, eingebracht hat, dass die Wale ausgestorben sind zu der Zeit, in der Zukunft, als dieser Film eben spielt. Und deswegen ist die Erde in Gefahr dann dadurch, dass diese Walrufe nicht beantwortet werden. Also reisen sie in die Vergangenheit. Super, sie fliegen einmal um die Sonne rum, funktionieren jedes Mal bei Star Trek. Und da ist man auch genau im richtigen Zeitpunkt dann immer. Und entfaltet sich da eine Story, die gut geworden ist. Und sie schaffen es dann, Wale dort zurückzubringen. Und dann werden diese Gesänge beantwortet und das Raumschiff zieht wieder ab. Und ich glaube, das wird nie ganz aufgelöst eigentlich, was für ein Mysterium sich dahinter dann verborgen hat.
Genau, Leonard Nimoy, kann man noch erzählen, ist der Schauspieler von Spock.
Ich finde den Film, wo William Shatner Regie geführt hat, ganz klar am besten. Das ist da, wo Gott ein Raumschiff braucht. Nein, den finde ich nicht am besten, der ist ziemlich furchtbar.
Das war der Film, jetzt erinnere ich mich, da sind mein Vater und ich mehrfach eingeschlafen bei dieser Kinonummer, bei diesem Marathon und sind dann nach Hause gefahren.
Das ist The Final Frontier, ne?
Ja.
Das ist der Tiefpunkt der Kirk-Ära auf jeden Fall, ja genau. Der gilt als der schlechteste Star Trek-Film und ist jetzt vor kurzem erst abgelöst worden durch Star Trek Section 31. Und ich kann nur sagen, zu Recht, wirklich zu Recht, ja, weil der ist wirklich, wirklich mies leider.
Ich glaube, den ich wirklich am liebsten mag, ist das unentdeckte Land, die Föderation und ihre großen Rivalen, die Klingonen. Die nähern sich endlich an. Man muss auch über die Klingonen wissen, die waren eigentlich immer auch eine Allegorie für die Sowjetunion. Es gibt aber irgendwie ein Attentat auf den, glaube ich, den klingonischen Botschafter Kirk und ich glaube, Spock oder McCoy, ich bin mir nicht mal ganz sicher, werden auf so einen Gefängnisplaneten geschickt. Es geht ja halt darum, irgendwie Völkerverständigung und Missverständnisse. Und du als Politologe müsstest dich da ja gut auskennen. Und
Der ist gut, es ist schön, weil das die Undiscovered Country gemeint ist dann ja eigentlich der Friede zwischen den Klingonen und Föderation, ne, ja. Die Gegenseite vertritt, ja, genau, weil sich ja dieser Krieg vorher entfaltet hatte. Ich würde auch irgendwie eine Normie-Antwort geben auf die Frage, was der beste Film ist, nämlich The Wrath of Khan. Ja, der Zorn des Khan, einfach wirklich, der Film ist so haptisch gemacht, doch dieser Zorn ist so spürbar von diesem Protagonist. Ja, in dem Film es gibt Blut und es wird geschwitzt und alles Mögliche und man spürt die Verbitterung halt dieses Menschen oder dieses Augments und seiner Gefolgschaft. Ja, also der ist wirklich, wirklich gut. Am Ende wird die Enterprise gecrashed, leider, ne?
Ja, glaube ich. Ja. Nee, ist das nicht im nächsten Film?
Wo ist es denn? Nee, oh, die stürzt auf den Genesis-Kalender ab, ne?
Ja,
okay, gut. Oh mein Gott. Ja, doch, nein, ich nehme alles zurück. Also ich dachte immer, Kirk hat so viele Schiffe, die haben alle so viele Schiffe gecrashed, dass ich dachte, ich verliere den Überblick dann irgendwann.
Marvin, kannst du einmal einen Khan geben?
Einen Khan? Was meinst du?
Wie Captain Kirk das sagt.
Achso, wie er das brüllt. Ja, so Khan. Ich weiß nicht. Ja, er schafft es wirklich, ihn hart zu ragebaiten. Auf jeden Fall, ja. Es gelingt ihm definitiv, ja. Und genau.
Aber ich wollte mal was nachfragen. Du hast uns jetzt ja von dem schlechtesten Star Trek-Film. Kannst du da noch mal ein bisschen erörtern, warum, wie er nochmal hieß und warum er so schlecht war.
Du meinst Section 31?
Ja, bitte.
Der jetzt Ende letztes Jahr rausgekommen ist, glaube ich. Und ja, also der Film ist einfach objektiv schlecht, was wirklich schade ist, weil man hat versucht, nochmal, sage ich mal, einen Film zu drehen, der dann so in der Originalzeitlinie spielt, nicht in dieser Kelvin-Zeitlinie, was J.J. Abrams da produziert hat mit dem 11., 12., 13. Film. Und es ist so, dass der Ausgangspunkt, die Serie Star Trek Discovery ist. Es ist ein riesiges Hickhack, was die eigentlich veranstalten, weil eigentlich ist die Idee, dass in der dritten, vierten oder fünften Staffel von Discovery tritt ein Protagonist nochmal auf aus der Originalserie. Das ist der Guardian of Forever aus einer der besten Episoden der Originalserie auf jeden Fall. Das ist so ein Portal und da kann man durch Raum und Zeit reisen. Und ja, in Discovery wird das genutzt, damit Philippa Georgiou, die eigentlich aus dem Spiegeluniversum stammt, wieder zurück dorthin sich begeben kann und dann begibt sie sich quasi durch das Portal in den Film Section 31 hinein, der aber wieder nicht im Spiegeluniversum spielt. Die
Das ist absolut verwirrend. Also ich kann dir gerade nicht mehr folgen.
Das ist wirklich eine gekürzte Version von dem, was ich gerade gesagt habe, von dem, was mir dann sich dazu zurechtgedacht hat. Und der Plot ist einfach, dass es um eine Waffe geht, die sehr zerstörerisch ist, die Philippa Georgiou kennt, dann versucht, diese Situation zu entschärfen. Ja, der Film ist einfach wirklich. Michelle Yeoh spielt ja Philippa Georgiou und sie ist das Highlight dieses Films, weil sie tatsächlich eine Ausstrahlung besitzt und eine sehr schöne Stimme und das hinbekommt, aber es zeigt halt, dass ein schlechter Film auch durch eine gute Schauspielerin dann nicht zu einem guten Film wird.
Kannst du etwas über die Anfänge von Star Trek erzählen?
Ja, gerne. Man hatte eine Pilot-Episode produziert, The Cage. Das war, glaube ich, 1965. Hat die auch abgedreht und die wurde eigentlich vom Network, ich weiß gar nicht, was für ein Netzwerk das war.
CBS,
glaube ich, ja. Das wurde eigentlich zurückgewiesen, weil das galt als zu intellektuell, sage ich mal, für das, was man sich erhofft hatte. Und man muss auch sagen, dass diese Folge tatsächlich intellektuell ist und es ist einfach gutes Sci-Fi, finde ich. Und es ist auch gelungen. Man hat es dann wieder verworfen und erstmal keine Serie daraus gemacht. Allerdings gab es Leute, die an dem Prozess beteiligt waren, die sich doch so sehr in die Idee verliebt hatten, dass man sich entschieden hat, dann doch eine Staffel zu produzieren. Mit anderer Besetzung, abgesehen von Leonard Nimoy, der dort in The Cage schon den Spock verkörpert hatte. Und dann sind daraus drei Staffeln entstanden ab 1966.
Unter welchem Titel lief das damals?
Im Deutschen hieß es einfach Raumschiff Enterprise. Wie hieß es eigentlich im Englischen?
Ich glaube, es hieß einfach Star Trek. Ja. Star Trek, wir wissen auch nicht, dass wir ein Franchise sind.
Und trotz, dass es das geworden ist, hat man auch nicht so einen guten Job geleistet später mit der Titelgebung, weil dann ja auch Enterprise noch mehrmals im Titel vorkommt in anderen Serien und das ein bisschen verwirrend sein kann. Ja, genau. Ja, so fing es an in den 60er Jahren.
Und ich habe gehört, dass die Serie anfangs gar nicht so gut ankam. Und auch, wie war das? Sie hatte irgendwie ein Ende gefunden oder war sie schon abgesetzt?
Ja, man musste, ich glaube, die Fangemeinschaft hat darum gekämpft sehr, ne, dass das auch fortgesetzt würde. Man hat es dann auf drei Staffeln auch gebracht am Ende. Es ist eine Low-Budget-Sci-Fi-Serie, die mit Liebe gemacht ist und die ein paar sehr gute Episoden hat und die auch ein paar richtig, richtig schlechte Episoden hat, die wirklich schlimm sind.
Und Spocks Gehirn.
Ja, zum Spocks Gehirn zum Beispiel und so. Und man war sich auch nicht zu schade, The Cage, also diese originale Episode, die ja nicht dabei war anfangs dann in der Staffel, nochmal zu verwursteln, quasi in einer Doppelfolge, The Menagerie. Es hat es schwer gehabt am Anfang auf jeden Fall. Aber es gab immer wieder Leute, die daran festgehalten haben. Und so ist letzten Endes auch dann in der Folge darauf die animierte Serie entstanden. The Animated Series, wo zwei Staffeln, glaube ich, gemacht. Genau, und da hatte man eigentlich mehr Möglichkeiten, weil das eine Zeichentrickserie war mit den Stimmen der originalen Besetzung. Und man hatte natürlich viel mehr Möglichkeiten. Man musste nicht sagen, wir haben ein teures Kostüm, jetzt können wir keine Raumschiffsequenz mehr in der Episode haben. Bei einer Zeichentrickserie kann man alles haben, was man will, für einigermaßen das gleiche Budget. Ja, da gab es aber auch dann nur so zwei Staffeln oder so. Und das ist dann auch nicht so durchgestartet. Man hat es dann erst viel später dann nochmal neu aufgelegt. Und so ist es immer weitergegangen, dann das neu aufzulegen und daran anzuknüpfen.
Ja, laut unseren Aufzeichnungen lagen zwischen der Originalserie und dem ersten Film 10 Jahre.
Absolut. Und ich bin auch ein bisschen überrascht, dass dann The Motion Picture, dass man dann sich entschieden hat, das so aufzuziehen und nochmal ins Kino zu bringen, weil man wahrscheinlich gedacht hat, die Fangemeinde ist groß genug.
Hat sich auch bestätigt, dass die Leute den Film geguckt haben, obwohl er auch todlangweilig ist.
Ja, mit diesem Video, dieser Wolke, durch die Erde droht wird und so. Ja, ich fand es ein bisschen lahm auch als Kind, aber es kam ja noch 13 weitere Filme danach dann.
Haben was richtig gemacht.
Ja, doch. The Next Generation, das Ganze spielt ein Jahrhundert später. Man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt Abstand zeitlich auch von diesem Geschehen, um da wieder Freiheiten zu haben wahrscheinlich, erzählerisch. Patrick Stewart die Hauptrolle bekommen, neues Schiff, die Enterprise D. Das impliziert, dass es ein A, B und C gab dazwischen in der Zeit. Und man sieht diese Schiffe, die es dazwischen gab, ja auch in den Filmen dann durchaus. Und 7 Staffeln wurden von der Next Generation tatsächlich produziert. Aber die hat es auch in den ersten 2 Staffeln, muss ich sagen, schwierig gehabt, sich ein bisschen zu finden. Wurde dann aber auch sehr gut und hat es auch ins Kino gebracht dann mit 3, 4 Filmen. Auf jeden Fall, hat man zu dieser Ära noch gemacht.
Hast du eine Lieblingsfolge von The Next Generation?
Gute Frage. Ich habe es bestimmt 3-mal durchgeguckt oder so. Ich mag die Folge, in der, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, aber Q zeigt Picard so eine, also das übermächtige Wesen Q, das mit dem Finger schnipsen kann und alles passiert, was man sich vorstellen kann. Im Grunde so eine Art Fantasy-Element. Zeigt Picard eine alternative Version seines Lebens, in der er nie wirklich große Risiken eingegangen ist beruflich in seiner Karriere und quasi fähnrich geblieben ist oder auf jeden Fall auf niedrigem Rang geblieben ist. Und das finde ich zum Beispiel eine gute Folge. Es gibt bestimmt viele mehr auf jeden Fall. Die finale Episode ist auch sehr, sehr gut. All Good Things.
Was gab es denn damals neben der Next Generation noch für Serien und wie haben sich diese unterschieden und was mochtest du davon am liebsten?
Da gab es dann Voyager und Deep Space Nine in den 90ern, glaube ich. Ne?
Ja.
Das war so das Ding, das waren die Geschwisterserien sozusagen, vom Look auch ähnlich und von den Uniformen. Und der Ausgangspunkt, man hat an Next Generation so angeknüpft auch und Picard kommt, glaube ich, auch bei Deep Space Nine am Anfang vor. Und da muss man sagen, dass Voyager sein Potenzial leider nicht entfaltet hat ganz. Also gibt es ein paar gute Episoden und die Grundidee ist super interessant und es gibt 7 Staffeln davon, aber man muss sagen, Deep Space Nine ist einfach wirklich eine sehr, sehr gute Serie, auch 7 Staffeln davon gemacht und ist bis heute eine der besten Star Trek Serien auf jeden Fall.
Und warum ist sie so gut?
Die ist so gut, weil man hat einerseits so ein bisschen so Monster of the Week Episoden und die Charaktere werden natürlich eingeführt anfangs und hat eine interessante Konstellation mit der Raumstation anstatt einem Schiff und in der Serie geht es einfach viel um Politik und Diplomatie auch und dann entfaltet sich eben dieser Erzählbogen mit diesem Krieg gegen das Dominion, der sich anbahnt, der super interessant gemacht ist, der sich über mehrere Staffeln erstreckt und dann zu so einem fulminanten Finale auch kommt und das hat einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Dominion ist so eine Verbindung aus verschiedenen Spezies, die im Gamma-Quadranten leben. Die sind die Antagonisten, also sind die Bösen sozusagen, die sind sehr imperialistisch und die haben die Möglichkeit, durch ein Wurmloch quasi in den Alpha-Quadranten einzudringen, also dort, wo die Föderation ist und die Erde und die ganzen anderen Planeten, die wir schon kennen. Und die haben kriegerische Absichten.
Würdest du der Aussage zustimmen, dass Dominion praktisch der böse Spiegel ist von der Föderation, also abgesehen vom Spiegeluniversum, was ja Lily das böse Spiegelbild der Föderation ist?
Der ist eine gute Frage, weil die Föderation ist auch, die kann man schon kritisch sehen, die ist auch vereinnahmend auf eine Weise, aber ja, die sind so ein bisschen so eine Analogie zur UN irgendwie, habe ich das Gefühl manchmal, wann man, also zu den Vereinten Nationen, dass man irgendwie sagt, uns sind die Rechte aller Lebewesen so wichtig und man kann sich anschließen, wenn man möchte und so weiter und man ist stärker zusammen und er geht da nicht kriegerisch vor, sage ich mal, und er wendet Gewalt nur an, wenn man sich verteidigt und das Dominion macht es nicht, also sie sind wirklich, also die fangen einfach direkt an zu schießen und es wird sehr deutlich, dass die keine guten Absichten haben.
Da muss ich jetzt nochmal eingreifen. Das ist nämlich ein guter Moment, um einmal zu skizzieren, wie sieht eigentlich das die Welt aus in dieser Zukunft, die da dargestellt wird. Also die Föderation, bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, deren Logo sieht auch ein bisschen aus wie das UN-Logo, wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das für eine Zukunft, in der die da skizziert wird? Das macht ja Star Trek, glaube ich, auch aus.
Absolut. In der Originalserie ist diese Idee schon aufgekommen. Hat dieses Logo mit diesem Kranz und diesen paar Sternen drin und so weiter. Das erinnert so ein bisschen an die UN und es ist angelegt als eine Utopie eigentlich so, dass, sage ich mal, die Menschheit ihre eigenen Probleme so gelöst hat. Es gibt da keinen Hunger mehr und keine finanzielle Not auf der Erde und eigentlich keine Gewalt mehr so in dem Sinn und keine Kriege. Deswegen bricht man in den Weltraum auf, dann The Final Frontier. Und da geht es dann hin in der Forschungssicht, sage ich mal, mit diesen Schiffen. Das ist die Sternenflotte, sage ich mal, von der Erde aus gesehen. Und die Föderation sind dann alle, die noch hinzukommen, andere Spezies, die sich dem noch angeschlossen haben, die auch Teil davon dann sein wollten.
Und dann gibt es irgendwelche Gegner, ganz am Anfang die Klingonen, die nicht Teil der Föderation sein möchten.
Die sind, sag ich mal, ein kriegerisches Volk auch und haben das sehr in ihrer Kultur drin. Es kommt halt zu diesem Krieg auch zwischen den Klingonen und der Föderation dann. Ja, das wird irgendwann befriedet, wir haben ja schon drüber gesprochen, in irgendwie The Undiscovered Country. Aber so kann man eben in einem Universum, das riesengroß ist, mit so vielen Spezies, unendlich viele Geschichten erzählen natürlich auch und mit Zeitreisen agieren und mit alternativen Realitäten, kann deswegen 1000 Jahre erzählte Zeit dann schon damit füllen.
Also wenn wir kurz über die Klingonen gesprochen haben, wollen wir jetzt einmal unsere beste Klingonen-Impression geben. Wenn ihr nicht wollt, ich Tobi, möchte meine...
Ich hab das nicht geübt, ich will mich hier zurückhalten. Ja.
Rock-Gaga, dies ist ein guter Tag zum Sterben. Ich werde mit Ehre sterben.
Ja, ich finde 3 plus.
Oha. Also ich kann sagen, Ha-Tlo. Das heißt, ich danke dir. Früher konnte Google Übersetzer, konnte Klingonisch, glaube ich, machen auch. Inzwischen geht es nicht mehr, glaube ich.
Aber Duolingo kannst du Klingonisch lernen.
Und also es gibt ein begrenztes Vokabular und genau, man kann das, es ist nicht eine Sprache, die man fließend sprechen kann, aber auch was mit dem Franchise entstanden ist, dass man halt Klingonisch, wenn man will, einfach ein bisschen lernen kann.
Ja, also ich habe in den 90ern gerne Voyager geschaut. Deep Space Nine lief auch. Das war mir als Grundschulkind, ich glaube, ich fand da irgendwie ganz cool vom Aussehen her, aber das war es auch. Das war mir zu brutal oder zu Action geladen. Voyager war so gesettelt. Was ich toll fand, war, es gab Captain Janeway, einfach mal ein weiblicher Captain. Das fand ich spannend, dann grundsätzlich diese ganze Situation, dass viel auf dem sogenannten Holodeck stattgefunden hat. Ein Bereich des Schiffes, in dem man sich überlegen kann, wo man gerne wäre und sich dann dort virtuellen Realitäten irgendwie ausleben kann, in welcher Weise auch immer. Es hat einen soapigeren Charakter, ohne jetzt einen Cliffhanger immer zu haben. Aber für mich war das als Star Trek-Einstieg genau das Richtige, als Kind zumindest. Ich habe es aber auch nicht mehr nachgeholt. Was kannst du denn zu Voyager berichten?
Also, es war auch mein Einstieg.
Aha,
ja. Deswegen, das war ja das auf YouTube. Ja, nee, ich mochte es auch gerne. Es ist sehr episodisch, sage ich mal. Es gibt diesen Erzählbogen, dass die Voyager, sage ich mal, weit weg von der Erde gestrandet ist im Delta-Quadranten und einen unglaublich langen Weg zurückfliegt und dafür brauchen sie 70 Jahre, selbst bei höchster Geschwindigkeit und Janeway schreckt natürlich nicht davor zurück. Also man sagt natürlich, wir werden das versuchen und wir werden wieder nach Hause kommen und auf der Reise gibt es natürlich Möglichkeiten, auch hier und da mal eine Abkürzung zu finden und doch die Heimat zu kontaktieren und so. Und das mochte ich total gern an der Serie, dass man immer denkt, ja, man weiß schon, sie werden bestimmt eines Tages nach Hause kommen, aber man hofft so mit, dass das auch funktioniert und so. Und das fand ich einfach richtig schön. Es ist so episodisch erzählt. Man hat dieses Schiff hier, dieses tolle.
Jetzt kann ich das ja einmal beschreiben. Ja, bitte, also Marvin hat hier etwas aus Plastik mitgebracht.
Was aus Plastik?
How dare you? Ein Modell der Voyager. Ja, wie breit ist das wohl? Weiß ich nicht. 30 Zentimeter lang und breit kann man sich entsprechend vorstellen. Ein Foto davon werdet ihr auf Instagram finden.
Ja.
Genau. Was möchtest du dazu sagen?
Ich möchte dazu sagen, es stammt aus einem 3D-Drucker und nicht aus meinem, sondern aus dem meines besten Freundes, den ich grüße, der mir das geschenkt hat. Ich finde, es ist echt schön geworden. Man sieht, dass man da versucht hat, im Schiffsdesign ein bisschen was anders zu machen als bei der Originalserie und so. Es sieht so schnittiger aus und ein bisschen diese Untertassensektion hier, dieser Blob da vorne, das ist ein bisschen so ergonomischer irgendwie. Das Schiff kann sehr schnell fliegen, ist halt so sehr, sag ich mal, das modernste Schiff, was man irgendwie bis dahin gesehen hat, glaube ich, in Star Trek. Und auch relativ klein eigentlich. Klein und schnell und trotzdem einigermaßen bewaffnet. Mir haben diese Schiffe auch immer begeistert irgendwie, weil die haben alle so eine Registriernummer und können alle unterschiedliche Sachen und sind unterschiedlich groß und werden ja auch immer so designmäßig angepasst, je nach Film oder Serie. Und da kann man schon viel mitmachen. Und ich, weil es, sage ich mal, meine so vom Herzen die Lieblingsserie ist, finde ich das einfach schön, dass ich dieses Modell hier habe.
Also das sieht wirklich toll aus. Das sieht nicht aus wie aus dem 3D-Drucker, möchte ich mal sagen. Ich habe dieses Schiff immer so wahrgenommen, als wäre da besonders viel Platz im Untertassenbereich, was ja auch Sinn ergibt. Es muss ja alles auf diesem Schiff spielen, die ganze Zeit. Welche Nummer hat denn das Schiff?
Es steht nicht drauf, ne? Es ist NCC 74656, glaube ich. Aber es ist wild, was sie auf dem Schiff unterbringen auf jeden Fall, weil also Voyager ist bekannt dafür, dass sie jede Staffel irgendwie 3 Shuttle crashen oder so. Alle fragen sich, wo sie die hernehmen. Dann baut Tom Paris noch den Delta Flyer, der auch nicht klein ist, der steht da auch drin. Und man darf nicht vergessen, Neelix, die Figur, die sie am Anfang der Serie noch aufsammeln irgendwo, die auch fast die ganze Reise mitgeht, hat auch noch ein Raumschiff, das die auch abstellen. Und das wird überhaupt nicht thematisiert. Und es gibt ein Video irgendwo, was ich mal gesehen habe, wo die versucht haben, das so darzustellen, dass das totaler Nonsens ist, dass alles da drauf passt. Und es ist einfach, es ist auch overdone ein bisschen, weil man sieht hier unten auf der Unterseite, da sieht man noch so, sieht aus wie ein Schiff. Und da konnte man anscheinend noch mal ein kleines Schiff so rausfliegen lassen, was zugänglich war von dem Raum des Captains, das auch einen Warp-Kern hat, womit ja alle Schiffe, sage ich mal, sehr schnell fliegen können immer dann. Und das kommt in der Serie einfach nicht vor. Man hat es einfach vergessen. Nicht untergebracht. Ja, it didn't come that far, ja. Aber es ist möglich, ja. Und, ja. Schön.
Warp. Das ist ein gutes Stichwort. Eine Technologie, die es ermöglicht, schneller durch Zeit und Raum zu reisen. Was ich, als ohne jetzt mich darüber groß informiert zu haben, immer spannend fand, ist, dass beim Warp-Antrieb egal ist, was eigentlich zwischen einem liegt. Also ich dachte mal, müssten die jetzt nicht durch sämtliche Planeten, andere Schiffe, Asteroiden und so weiter fliegen. Der Warp-Antrieb ist bereits Teil der Originalserie.
Genau, der heißt in der Originalserie teilweise noch Sol-Antrieb. Kirk spricht auch an einer Stelle davon, dass früher die Raumschiffe noch mit Kernenergie geflogen sind. So, das wird nie wieder aufgegriffen. Das ist einfach weggeschwiegen worden aus dem Franchise. Ja, diesen Warp-Antrieb gibt's. Und ja, ist es egal, was da im Weg ist. Das faltet den Raum. Ne? Man kann sehr schnell fliegen und das ist höchst fragwürdig, wie schnell das jetzt eigentlich ist, ne? So, was ist jetzt Warp 2? Ist das jetzt doppelte Lichtgeschwindigkeit oder nicht? Wir wissen nur, Warp 10 sollte man nicht versuchen. Das hat die Voyager einmal gemacht, beziehungsweise ein Shuttle der Voyager. Und das ist eine sehr sonderbare Episode geworden.
Ist das mit den Molchen?
Genau, wo Janeway und Tom Paris sich in diese Sumpfviecher verwandeln dann am Ende und
Haben sie nicht auch sogar irgendwie...
Sie haben Nachkommen, ja, genau. Und das ist alles nur, weil sie Warp 10 geflogen sind. Also es ist eine total wilde Geschichte. Und es passt auch nicht. Also das ist, was ich auch an Star Trek eigentlich so gerne mag. Es nimmt sich oft auch ernst und das sind sehr gute Episoden, aber es nimmt sich auch oft überhaupt null ernst. Und man kann solche Dinge einfach ignorieren. Wenn in irgendeinem Film jemand irgendwie wie ein Side-Character gesagt hat, wir sind gerade auf Warp 12 oder so, das interessiert 3 Serien später kein Mensch mehr. So, dann gelten andere Gesetze. So, es ist nur so, je höher der Warp, desto schneller so und genau, das ist es im Grunde genommen.
Ich habe einen Hot-Take zu Voyager. Irgendwann habe ich dann die Pilotfolge gesehen und habe dann erst verstanden, dass die Leute auf der Voyager sich eigentlich hassen sollten, weil sie ja eigentlich ideologisch gegeneinander sind. Und das merkt man nicht, wenn man die Serie einfach so guckt, weil das in der Pilotfolge angesprochen wird und dann wird es ignoriert.
Ja, genau, weil irgendwie die Hälfte der Crew zum Maquis gehört und das auch nochmal so eine ganz eigene Geschichte ist, so eine Fraktion von Leuten, die mit so politischen Verträgen aus dem Alpha-Quadranten nicht einverstanden sind die auch auf diesem Schiff halt landen und deswegen eigentlich da total viel Konflikt ist. Aber ich dachte auch am Anfang, warum tragen die jetzt andere Kleidung und warum dann in der zweiten, dritten Folge jetzt nicht mehr? Und ich habe auch ewig gebraucht, um das zu checken, ja.
Ja, es gab letztlich nur noch Seven of Nine, die eigentlich zur Spezies der Borg gehört. Nein, oh Gott, jetzt bringe ich wahrscheinlich möglicherweise Sachen durcheinander. War sie Borg und wurde dann mehr oder weniger zurückgeholt? Oder?
Ja.
Ah, doch, okay.
Genau, sowas, genau. Ja.
Die war Hauptgrund für einige Personen, diese Serie überhaupt zu schauen, bin ich mir recht sicher.
Du meinst es wegen bestimmter Reize?
Ja, wegen bestimmter Reize.
Bestimmter Outfits.
Willst du drauf eingehen oder soll ich drauf eingehen? Also das ist ein bisschen, da gibt es eine problematische Backstory ist tatsächlich dazu.
Ich weiß nicht, ob wir dieselbe kennen. Jerry Ryan spielt Seven of Nine und sie hat der Serie wirklich sehr gut getan. Ja. Genauso wie Robert Picardo als der Doktor. Das sind einfach Figuren, die sich toll entwickelt haben.
Ich weiß, dass sie teilweise, sie wollte eigentlich gar nicht so enge Outfits angezogen, weil wir teilweise von den Produzenten dann mehr oder weniger gezwungen, sich so zu geben. Und gleichzeitig hatte sie auch mit der Hauptdarstellerin, also mit die Schauspielerin, die Captain Janeway gespielt hat.
Kate Mulgrew, ne?
Ja. Also toxische Verhältnisse zueinander.
Ja, ich kann es mir vorstellen, weil ich glaube, Kate Mulgrew wirkt wie eine dominante Persönlichkeit. Sie spielt ja auch die Jane-Version, sage ich mal, und muss sich da behaupten. Ja, das, ja, wer weiß, was sich hinter den Kulissen gespielt hat. Es kam nicht zum Bruch auf jeden Fall zwischen Jerry Ryan und dem Star Trek-Franchise, weil sie kam ja noch weitere Male vor, auf jeden Fall.
Wann kam sie denn noch einmal vor?
Ja, in Picard, ne? Kommt sie vor, spielt sie eine der Hauptrollen, kommt sie zurück. Allen zwei Staffeln oder in allen drei Staffeln?
Ich meine
in allen drei Staffeln, ja. Also sie ist halt auch einfach als Figur beliebt. Man kann so zu viel erzählen, sie hat so eine Entwicklung durchgemacht und deswegen greift man dann auf sie zurück, solange auch man aus dieser Zeit, aus dieser Ära in Star Trek was erzählen möchte.
Aber sie ist ja ehemalige Borg. Was ist denn dieses Borg-Kollektiv?
Das ist super, dass du das fragst, Tobi. Die Borg sind so eine humanoide Maschinen-Spezies, die extrem gefährlich sind. Die sehen auch ganz gruselig aus, damit man auch weiß, dass die Bösen und gefährlich sind. So Roboterwesen und die haben so Assimilationsröhrchen an ihrem Arm und das ist ganz brutal. Die können jemanden quasi packen und dann mit diesen Röhrchen, die gehen dann in den Hals rein von dem Gegner und dann injizieren die solche Nanobots und dann wird man selbst zu einem Borg assimiliert quasi. Diese Nanobots, die installieren dann über das Blut, also so Technologie im Körper, in verschiedenen Serien und Filmen gezeigt. Das scheint ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess zu sein und da gibt es eigentlich kaum auch zurück. Also da gibt es ja einmal, wie gesagt, Seven of Nine wird zurückgeholt von den Borg Hugh, der eine Borg, der kommt auch nochmal vor, aus The Next Generation noch so ein Kandidat. Aber ansonsten wird es nur mal am Rande thematisiert, dass es eigentlich fast unmöglich ist, wenn man einmal Borg war, wieder den Weg zurückzufinden. Ja.
Jeder Widerstand ist zwecklos. Die Grundlagen ihrer Existenz sind bedeutungslos geworden. Ab sofort, für alle Zeiten, werden sie ausschließlich uns dienen.
In einem Film wurde ja die Borg Queen, also die Borg Königin, eingeführt. Findest du die Borgs mit Königin besser oder lieber ohne Königin?
Also die Borgs sind ja eigentlich so ein kollektives, so einen kollektiven Geist haben die, so eine Art Interlink, ne? So in so Unimatrixen quasi sind die verbunden. Und hören alle die Gedanken des anderen und können deswegen auch nicht allein sein, drehen vollkommen durch, wenn sie getrennt sind von ihrem Internet sozusagen. Ich finde dann, ja, die Borg-Königin finde ich super. Also ich will die unbedingt sehen, weil ich fand es einfach richtig klasse in Voyager. Die war so schön böse, dass man sie geliebt hat, weißt du? Die hat das so toll gespielt einfach. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt leider, aber die hat es so gut gemacht, dass man der so gerne dabei zugeguckt hat, wie sie ganzen teuflischen Pläne ausheckt, quasi wie so eine Bienenkönigin da im Zentrum sitzt.
Ich mag die Borg-Königin auch. Ich mag auch diesen Aspekt, diese Base-Zombies.
Ja.
Also finde ich auch irgendwie ganz, ganz
Findest
geil.
Findest du es super, wenn es statt Würfel und sphärenförmigen Raumschiff auch noch andere krasse Formen gäbe, so Pyramiden?
Pyramiden finde ich cool, aber dann sollte es aber so eine Form der Borg sein, die keine Space-Zombies sind, sondern so Space-Mumien.
Du bist immer, Tobi, du bist zu kreativ manchmal, zu kreativ. Du kriegst noch
aber tief in der Klischeekiste gerade.
Okay, danke, das muss ich jetzt erstmal verarbeiten.
Es gab nach der Serie Enterprise, ist ja Star Trek erstmal ein bisschen untergegangen. Es gab einen kurzen Hiatus und dann ging es ja los mit den J.J. Abrams Film und dem sogenannten Nude Fact. Da wurde ja auch einiges produziert. Kannst du uns da einen kurzen Überblick geben über das moderne Star Trek? Vielleicht auch sagen, was deine absoluten Lieblingsserien davon sind oder Filme oder deine absoluten Hassserien und Filme?
Diese J.J. Abrams Filme, also zu Film 11, 12 und 13, das war so der Versuch, das so ein bisschen neu aufzulegen, aber auch anknüpfend an das, was schon war, indem man erzählerisch so eine alternative Zeitlinie geschaffen hat. Und dadurch war es möglich, dass man nochmal den Anfang der Kirk-Ära quasi erzählen konnte. Und deswegen hat Benedict Cumberbatch auch dann Khan nochmal gespielt in Star Trek Into Darkness und so weiter. Deswegen Star Trek Teil 11 habe ich im Kino gesehen und ich fand den gut. Der hat einfach optisch gezeigt, was möglich ist, wirklich dann im Moment so. Wenn im Warp-Kanal mit diesem ganzen Sound, den es dazu gab, und dann feuern Schiffe aufeinander, während die auf Warp sind und so. Das ist so eine beeindruckende Szene im Kino gewesen. Und ich bin selten im Kino beeindruckt, sage ich mal. Und deswegen finde ich den super. Aber das hat sich dann nicht so großer Beliebtheit erfreut mit dieser Neuauflage dieser drei Filme. Und man ist dann deswegen dazu rückgekehrt, dass man die Dinge wieder in der originalen Zeitlinie spielen lässt. Auch der Section 31-Film, der unsägliche, spielt dort wieder. Ja, da gab es diese ganze Reihe von Serien, die jetzt halt neu produziert werden. Ne? Picard, die erste Serie, die halt an TNG anknüpft, aber wo man auch TNG irgendwie gesehen haben muss, so quasi.
Die TNG ist The Next Generation, richtig?
Genau, das ist richtig.
Und Picard ist... Es ist dort der Captain Picard in
genau.
Next Generation. Okay.
Das ist der Captain und der hat dann nochmal eine eigene Serie bekommen, drei Staffeln. Und die ist mittelmäßig, muss ich leider sagen. Die dritte Staffel ist gut, die ersten zwei sind echt bescheiden. Ja, man unglaublich viel produziert hat, viele Serien jetzt in den letzten Jahren, in den 20ern. Manches davon wieder dann verworfen hat. Aber ich muss sagen, also zwei richtig, richtig fantastische Serien sind dabei rausgekommen. Einmal Lower Decks als Zeichentrickserie wieder. Ne? Die zweite Zeichentrickserie ist das ja dann, ne? Nach der Animated Series.
Prodigy.
Ja, so animiert. Ja, genau.
Aber
Prodigy ist auch ganz gut, aber Lower Decks ist wirklich richtig fantastisch geworden. Das erste Mal, dass man so mit Ansage Comedy macht, durchweg, aber für Erwachsene. Und auch ganz viele Figuren, die bekannt sind aus den ganzen letzten Jahrzehnten, nochmal auftreten. Die Serie ist wirklich, wirklich gut geworden, macht echt Spaß und hat auch immer aufgebaut von Staffel zu Staffel. Aber der absolute Überflieger ist immer noch Star Trek Strange New Worlds mit Anson Mount als Christopher Pike und spielt direkt vor der Originalserie zeitlich gesetzt. Und das ist wirklich, wirklich gelungen. Also da hat man wieder so episodisch das, also nicht so ganze Staffeln überspannende riesige Erzählbögen, sondern so eine Folge nach einer Folge. Da gibt es jetzt die dritte Staffel und die ist auch wieder richtig fantastisch gut. Und die Serie bleibt auch weiterhin gut, hoffe ich. Wir müssen über was reden jetzt.
Ja.
Weil die Debatte läuft immer noch unter den Fans.
Ich bin gespannt.
Man kann nicht nur mit Warp durch das All reisen, sondern man kann auch mit Pilzen durch das All reisen. Also man kann natürlich...
Man kann auf Pilzen, man kann auch mit Pilzen durch das All reisen, genau.
Kannst du uns da bitte etwas genauer erklären?
In der Serie Star Trek Discovery hat man sich gedacht, wie wär's, wenn man statt mit Warp zu reisen einfach... Wie heißt das? Myzel-Netzwerk nutzen kann. Mhm. Die Idee ist, dass im Subraum, also im Raum, den man nicht sehen kann, quasi, da wachsen Pilze. Also der Subraum kommt häufiger vor. Ja. Franchise, so, da passiert alles Mögliche, aber es ist halt einfach das, was man nicht sehen kann, so. Und da wächst auch ein Pilz, der sich über das ganze Universum eigentlich erstreckt. Und wenn man da drauf surft quasi, dann kann man quasi ohne Zeitverlust, nicht wahr, von A nach B reisen. Mhm. Während, wenn man so ein Schiff benutzt, dann braucht man eine gewisse Zeit. Ne? Bei Voyager brauchen die 70 Jahre, also angesetzt waren ja 70 Jahre. Und in Discovery ist das der Sporenantrieb. Und das ist dann wild, dann dreht sich das Raumschiff, macht einmal so ein Salto. Blub, und dann kommt es... Irgendwo anders geht er auch. Er hat mir sich was ganz Tolles ausgedacht. Ja.
Kannst du bitte nochmal das Geräusch machen?
Es führt halt zu Problemen, weil auch ein Großteil schon des Franchise sich darauf aufbaut, dass man eine gewisse Zeit benötigt, um von A nach B zu kommen. Die ganze Voyager-Serie baut darauf auf, dass es Zeit dauert, um irgendwo hinzukommen. Und Discovery spielt einfach wirklich weit vor Voyager. Und
das wollte ich gerade fragen.
Genau, und dann ergibt es so erzählerisch keinen Sinn, aber man hat sich dann zurechtgebogen, indem man die Crew der Discovery weit in die Zukunft geschickt hat auch. Und das Ganze ist dann quasi unter Geheimhaltung bei der Sternenflotte, hat das zu so einem geheimen Projekt erklärt dann.
Und lässt dann aber die Voyager da irgendwie mit Uralttechnologie irgendwie rumgurten, die nicht offen sein dürfen für neue Technologien.
Es gibt einen super Edit auf YouTube, den ich nur empfehlen kann. Also, da hat jemand eine Montage gemacht von Voyager, die so durch den Raum fliegt und dann, ich glaube, am Ende von der Folge der Fürsorger, also die erste Folge von Voyager, dass Janeway dann sagt, set a course for home. Und dann hat man es so gemacht, dass die Voyager sich so dreht wie die Discovery und dann zack. Am Ende der siebten Staffel fliegen sie auf die Erde zu. Also, so, ja. If only they had the Sporenantrieb, dann hätten sie es geschafft. Ich habe noch einen Hot-Tag zu der Serie, weil die Debatte darüber gab, ob das eine gute Serie ist eigentlich, weil viele gesagt haben, das ist mir irgendwie zu woke. Und das finde ich immer, also ein bisschen merkwürdigen Vorwurf, gerade bei Star Trek, weil ich glaube, Star Trek ist eines der wokesten Franchises überhaupt. Es gibt selten so viel Diversität und Star Trek ist auch unglaublich politisch, auch in den 60ern schon gewesen.
Also der erste Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen war in Star Trek.
Genau, der quasi im Fernsehen ausgestrahlt wurde, genau, solche Sachen. Und immer wieder hat also Star Trek nicht davor zurückgeschreckt, irgendwie auch so, sag ich mal, einen politischen Punkt zu machen und dann Discovery vorzuwerfen, dass es irgendwie zu woke ist oder so, weil man ganz besonders auf Diversität setzt beim Cast oder so. Das finde ich, kann ich nicht nachvollziehen jetzt als Vorwurf. Aber Discovery ist vielen so ein bisschen übel aufgestoßen, weil so Sonika Martin Green spielt das in der Hauptrolle sehr, eher dramatisch, sage ich mal. Und man hat es auch zum ersten Mal so gemacht, dass die Hauptfigur nicht gleichzeitig auch der Captain ist. Das wird Michael Burnham erst später in der Serie. Also es ist vieles einfach anders gemacht worden. Und das hat vielen nicht gefallen. Und die Serie hat versucht, immer so dieses ganze Erbe abzuschütteln von dem, was davor kam. Und das ist ihr dann gelungen, indem man einfach 800, 900 Jahre in die Zukunft gereist ist. So hat man das dann gelöst. Die Gefahr auch, wenn man halt diese großen Erzählstränge hat. Und wenn man nur eine Monster of the Week-Episode hat, dann hat man eine schöne kleine Geschichte. Wenn man halt eine riesengroße Geschichte erzählt von Folge zu Folge und man mag die nicht so, dann ist halt die Gefahr groß, dass man die Episode nächste Woche auch nicht so geil findet und die danach vielleicht auch nicht so geil, bis sich der große Erzählstrang endlich wieder ein bisschen mehr so entwickelt, wie man das vielleicht besser findet. Das ist halt ein Risiko, aber es wurde halt so erzählt und...
Also du sagtest ja auch, es ist schon, dass du Lower Decks sehr magst und ich mag Lower Decks auch sehr gerne, gerade weil es eigentlich so Monster oder Mystery of the Week Folgen wie in der Originalserie sind, aber trotzdem in den Staffelfinalen alles nochmal aufgegriffen wird. Man wird richtig belohnt, dabei zu bleiben. Aber manchmal Konzepte wieder aufgegriffen werden, wo eigentlich alle sind, oh Gott, das war so peinlich. Und dann machen die nochmal eine ganze Folge dazu und das finde ich ziemlich geil.
Ja, total. Und dann eine ganze Folge einfach darüber zu machen. Und ja, es ist einfach ein Feuerwerk, echt. Wirklich ein Feuerwerk, die ganze Serie. Es kommen alle zurück. Gefühlt alle von Voyager, gefühlt alle von Deep Space Nine, gefühlt alle von TNG, treten als Stimme bzw. halt als Zeichentrickfigur nochmal auf. Ist echt klasse gemacht, wirklich. Es gibt ja noch das Crossover mit Strange New Worlds, das auch zum Niederknien gut ist, einfach wo die Zeichentrickfiguren in die Serie Strange New Worlds hineinreisen.
Ach, nicht andersrum.
Ja, und ich dachte dann, die machen das wie bei Pumuckl, weißt du, dass dann so die Zeichentrickfigur quasi in der echten Welt abgefilmt wird, so ähnlich, dass man das so übereinander legt, aber nein, man nimmt dann die Schauspieler, die in Lower Decks die Figuren sprechen und lässt sie die Rollen spielen in Star Trek Strange New Worlds. So. Und durch so einen Zeitreise-Dimensionssprung kriegt man das hin. Und das ist so, so toll gemacht einfach. Wirklich, wirklich gut.
Also ich habe das Gefühl, damit hast du auch schon Tipps gegeben, was man sich mal anschauen sollte. Mhm. Strange New Worlds und Lower Decks nehme ich an.
Auf jeden Fall.
Ja. Und wenn man wirklich gar keine Ahnung hat und sagt, ich möchte einfach mal beginnen mit Star Trek, um so einen Eindruck zu bekommen, würdest du auch sagen, man sollte die gucken oder würdest du zur Originalserie?
Es kommt ein bisschen auf die Sehgewohnheit an. Die Originalserie ist halt echt alt, ne? Und man hat halt so, also man muss halt sagen, dass, ja, also mich stört es ein bisschen und ich weiß, wenn es mich ein bisschen stört, stört es andere sehr viel, dass die Sehgewohnheiten halt anders sind. Und in den 60ern wurde das andere Sachen anders erzählt und wie gesagt, das Budget war nicht so hoch. Also wenn man einsteigen will und man hat kein Problem damit, was Älteres zu gucken, kann man auf jeden Fall The Next Generation, finde ich, gut schauen. Oder auch Voyager oder Deep Space Nine. Das ist super einsteigerfreundlich. Und wenn man was Neueres mag, auf jeden Fall, wie du gesagt hast, Lower Decks oder Strange New Worlds.
Ich habe eine Hausaufgabe bekommen von Tobi. Ich weiß nicht, ob sie mit dir abgesprochen war. Ich sollte eine Star Trek-Folge gucken von der Originalserie Devil in the Dark. Ich sollte mich nicht spoilern lassen, indem ich den deutschen Titel lese. Es ging nicht anders, ich hätte es nicht anders gucken können. Ich musste mir ein Paramount Plus Abo holen. Dreimal musste ich die gleiche Werbung gucken.
Es tut mir sehr leid.
Aber zu den Sehgewohnheiten, also es war ganz spannend. Devil in the Dark, Folge 26 der ersten Staffel oder so war es, glaube ich. Da habe ich auch gemerkt, die Erzählgeschwindigkeit des Ganzen. Also ich habe es wirklich auch in zwei Anläufen geguckt. Die Folge hat 50 Minuten gedauert.
Und wie viel war es über 26 Folgen pro Staffel? Das war noch eine Zeit, ne?
Ah, stimmt. Stimmt. Das wünscht man sich heute.
Heute so 8 oder 10, wenn man Glück hat.
Genau. Ja, da habe ich nochmal gemerkt, dass es toll ist, dass es so entschleunigt ist. Und an ein paar Stellen dachte ich, ja, die Szene hätte man jetzt auch noch weglassen können, um das Ganze zu straffen. Also Ich könnte da so ein, ich könnte das zusammenschneiden auf 10 Minuten und
ja. Strafen ist ein gutes Wort, ja.
Und es wäre trotzdem, spannend gewesen.
Was passiert denn in dieser Folge?
Also alles dreht sich um diesen Brokkoli-Auflauf, der zu lange im Ofen mitgeliefert ist.
Ey, ganz im Ernst, für mich ist das so ein Asphaltteppich, einfach, den sie ausgerollt haben. Das ist so unterhaltsam.
Du siehst einfach diese grünen Teile und dann aber auch so ein bisschen gelb, das ist so der Käse. Und braun ist halt, wenn er zu lange drin. Also für mich war es ein Brokkoli. Eine
richtige verbrannte Pizza einfach.
Ja. Also ich versuche es mal zusammenzukriegen. Die Voyager, sage ich schon. Die Enterprise wird zu Hilfe gerufen, denn es gibt einen Planeten, da wird Raubbau betrieben.
Da
wird
irgendwas abgebaut,
da wird Minen, ne? Genau, da gibt es Minen, da gibt's und dabei findet man dann aber auch noch irgendwelche Erze und so weiter. Ganz viel Krams. Leider passiert es, dass diese Minenarbeiter, wollte gerade gendern, dass diese Minenarbeiter.
Ich kann bestätigen, es sind alles Männer. Ja,
dass sie da gelegentlich sterben und sagen, dass sie da von irgendeinem Monster angegriffen werden und das ist besagter Brokkoli-Auflauf, wie sich dann später herausstellt. Und es ist insofern ganz spannend, weil von Anfang an die Frage aufgemacht wird, wie gehen wir mit dieser Spezies um? Also es stellt sich heraus, es ist eine ganz neue Spezies, eine Gesteinsspezies, die halt Sorge hat, dass, wie dann später herauskommt, ich spoiler das jetzt mal, das ist ja auch schon ein paar Jährchen alt, dass dort die eigenen Kinder, der eigene Nachwuchs bedroht wird, wurde auch teilweise zerstört von diesen Minenarbeitern. Und deswegen hat sich dann diese Elternfigur irgendwie gewehrt und eben dann auch diese Minenarbeiter dort getötet. Und die Idee ist, lasst uns mal die Crew der Enterprise holen und vielleicht können die uns hier unterstützen. Es wird doch künstlich Spannung aufgebaut, weil diese Spezies dann auch noch irgendwie die Hauptenergiemöglichkeiten, Teil des Reaktors zerstört. Spock ist der Meinung, man sollte vielleicht drüber nachdenken, dieses Geschöpf nur zu fangen und es nicht zu töten.
Das ist eine Untertreibung, was du sagst. Er sagt ja, glaube ich, no, killing it would be a crime against science. Wo ich ja sage, das ist so ein merkwürdiger Satz. Und später in der Folge ist er drauf und dran, das Ding zu töten. Er sagt, kill it, kill it, kill it.
Ich habe mir das Zitat, wollte ich mir auch merken auf Deutsch. Das fand ich total klasse. Aber dann kommt halt Captain Kirk und sagt, naja, aber es ist ja auch ein Mörder. Und dann Spock, ach so, ja, okay.
Man muss dazu sagen, dass Captain Kirk in der Originalserie wirklich gern mit Fäusten und wirklich Hammer auf den Kopf die Probleme löst. Also da ist man noch nicht so diplomatisch unterwegs wie später.
Am Ende ist es Kirk, der sagt, nein, nicht töten. Es möchte mit uns kommunizieren und so weiter. Und Spock hat also einige Möglichkeiten dann zu verschmelzen mit dieser Kreatur. Und dann kommunizieren die. Und am Ende gibt es eine Lösung, dass sich herausstellt, dass diese Spezies und dann auch diese Kinder, die dann so auch zur Welt kommen, die können in Windeseile Stollen erstellen, sodass dann einfach diese Minenarbeiter da nur noch reinspazieren müssen, um dann die Erze so abzubauen. Und das ist dann die Lösung. So einigt man sich dann, ihr könnt hier leben, wir lassen euch in Ruhe, aber dafür nutzen wir dann weiterhin euren Planeten aus und dürfen hier alles abbauen.
Ja, ist eine Symbiose, oder? Symbiose. Also wunderbar.
Super, ganz toll. Tolle Prämisse. Was ich halt spannend finde, ist also eine Szene, also es gibt halt auch so eine Art Captain oder ersten Offizier oder sonst was auf diesem Planeten von diesen Minenarbeitern, der sagt, ich habe schon 50 Mann verloren hier, es ist alles ganz schlimm. Und dann ist eine Situation, dass wieder ein Minenarbeiter getötet wird von der Kreatur, während irgendwie Kirk dort in der Nähe ist. Und dann liegt da einfach nur so ein Haufen Asche, mehr oder weniger. Und dann kommt so der Chef des Planeten oder der Minenarbeiter. Der Minenarbeiter kommt da so hin und, so und fragt, ja, alles in Ordnung? Und wirklich, da liegt diese Asche auf dem Boden und Kirk, ja, alles. Wirklich kein.
Sein. Don't worry.
Ich habe ganz schlechte Nachrichten. Leider hat es wieder einen ihrer Mitarbeiter erwischt, in dem sie vielleicht auch ein persönliches Verhältnis in irgendeiner Art haben. Nein, alles gut hier.
Nein, alles wie die Red Shirts, alle weg.
Erzähl mal die Red Shirts. Ich weiß, was dahinter steckt, aber was bedeutet das?
Das ist in Bezug auf die Originalserie auch entstanden, wo, sag ich mal, es Außenmissionen gibt und man weiß ja immer, klar, es passieren gefährliche Dinge, aber es wird ja nicht Kirk oder Spock jetzt sterben, ne? Also so, das passiert ja einfach nicht in der Folge und da sind dann halt ein, zwei Leute dabei mit roten Oberteilen, die sind rot, weil die halt eine andere Kommandoposition haben auf dem Schiff und deswegen nicht blau oder gelb oder was auch immer. Da kennt man das Gesicht nicht und dann denkt man, okay, die Person hat eine hohe Chance jetzt zu sterben. Was übrigens ein bisschen Mythos ist, weil man kann ja zählen, wie viele Leute on- und offscreen sterben in der Originalserie so ein bisschen. Und es sind tatsächlich nicht so extremst viele, glaube ich. Es sind nicht so extremst viele Redshirts. Also nicht so viele, wie man meinen würde.
Aber wenn es dich tröstet, die Minenarbeiter hatten auch rote Kleidung, die da niedergemetzelt wurden. Tobi, warum sollte ich das gucken?
Meiner Meinung nach ist es die quintessentielle Star Trek-Folge. Es gibt ein Dilemma. Das wird aber nicht durch Gewalt gelöst, es wird durch Verständnis gelöst. Das Ganze ist ein Missverständnis. Die Kreatur, der Brokkoli-Auflauf, möchte nur seine Kinder schützen. Gleichzeitig, jetzt wo du es sagst, aber es ist auch ein bisschen kolonialistisch, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und es ist, glaube ich, dieser Folge gar nicht so bewusst. Und die Föderation ist dann vielleicht doch gar nicht so geil, wie man meint.
Und man muss auch sagen, die Folge würde niemals diesen Feminismus-Test bestehen. Ne? Wie heißt der nochmal?
Bachelor-Test.
Also den würde die Folge auf keinen Fall bestehen.
Aber die Horta rettet ihre Kinder, deswegen heißt sie auch Deutsch. Deswegen,
ja, stimmt.
Deswegen okay. Sollte Tom das auch auf Englisch gucken.
Weiblich gelesenes Wesen.
Ja. Dann, okay. Und das ist auch eine der quintessentielle Star Trek-Folge, weil sie sieht auch sehr billig aus.
Oh nee, ich habe da sehr drauf geachtet, ob die Pappmaché-Hintergründe mal wackeln. Das ist ja mal das Spannende, ne? Wenn die auf irgendeinem Planeten sind und dann sind da so Pappmaché-Felsbrocken oder so und zufällig kommt einer.
Ja, die sind auch nur halb, ja. Die muss man aus dem richtigen Winkel filmen, weißt du, weil die sind so hohl hinten.
Und darauf habe ich gewartet die ganze Zeit. Und das ist hier gar nicht passiert. Also es ist insofern billig, dass man viel andeutet, dass einer sagt, ich gucke mir die Leiche mal an und sieht man nur sein Gesicht und sagt er dann und sagt dann später irgendwie, ja, völlig zu Asche zerfallen. Also, dann hat man sich das eben auch gespart, ne, und muss das nicht so in der Totalen zeigen.
Ja, man wollte halt in der Folge vielleicht zwei oder dreimal zeigen, wie jemand einen Phaser abfeuert und schon hat man ein Problem und kann sich das Kunstblut nicht mehr leisten.
So, ist das so?
Ja, ich glaube schon, also ich meine, das wäre extrem, aber ich glaube schon, dass das stellenweise so gelaufen ist in der Originalserie. Tobi.
Marvin.
Sag mir, was deine Lieblings-Star Trek-Folge ist, bitte. Hast du eine?
Der Trouble mit den Tribbles.
Oh, die Tribble, ja. Ja, okay. Doch, nein, die sind wirklich gut. Meinst du in der Originalserie, die Tribble-Folge?
Ja, ja. Ja. Ich nehme mir immer wieder vor, diese Deep Space Nine Tribble-Folge. Also, irgendwie, es ist eine Folge über die Klingonen. Die Klingonen haben eine Spezies, die ihre Erzfeinde sind, nämlich. Die Tribbles, das sind so kleine Furballs, die sich...
Es sind quasi kleine Meerschweinchen, kleine flauschige Meerschweinchen ähnliche Dinge, die sich unfassbar schnell vermehren auch.
Es werden immer mehr und immer mehr und immer mehr und es ist ganz dramatisch. So, ja. Aber gleichzeitig können dadurch in klingonische Spione erkannt werden.
Genau, und ich finde die Folge super und damals hatten Raumstationen auch noch nicht so crazy coole Namen wie Deep Space Nine, sondern die hießen damals so K7 oder so. Wesentlich weniger cool ist, wenn du mich fragst. Ja, und dann wird es überflutet von den Tribbles und die waren so beliebt, dass man das immer wieder aufgegriffen hat dann, ne? In was? Das war Trouble with Tribbles?
Ja.
Und dann gab es noch, oh Gott.
Noch mehr Trouble?
In der Animated Series gab es More Tribbles, More Troubles. Und in Deep Space Nine gab es dann Trials and Tribulations. Eine der besten Folgen überhaupt, aber weil sie ja in die originale Tribble-Episode Zeit und Raum reisen dann. Es ist unfassbar gut.
Was sagt denn Mr. Worf, der ja auch ein Klingone ist, zu dem alten Make-up der Klingonen? Gibt es da ein Zitat? Weil die Klingonen sehen ja radikal anders aus.
Ja, Worf hat einfach gesagt, wir hatten früher kein Problem mit Blackfacing.
Nein, Spaß.
Spaß beiseite. Die Klingonen in der Originalserie sind halt also etwas dunkel angemalte Schauspieler. Also ich denke, man kann das schon Blackfacing nennen.
Es war Mexican Brown, was sie benutzt haben tatsächlich.
Genau, die Farbe, so. Und ein bisschen Bärte angeklebt, sage ich mal so. Und dann waren das Klingonen. Und später haben sie sich halt entschieden, das ja halt ein bisschen anders zu gestalten, weil das dann auch nicht mehr ging so.
Das Quiz.
Und weil es ja ein typisches Star Trek-Quiz ist, stell dir vor, ein Energiewesen und du musst Fragen beantworten und die ganze Spezies Mensch steht auf dem Spiel oder irgendwie so ein Gedöns. Deswegen musst du diese Fragen beantworten oder dein Leben ist verwirrt.
Ich habe jetzt schon Angst.
Wir fangen einfach an. In welcher Sprache sollte man Shakespeare lesen, um ihn wirklich genießen zu können?
Klingonisch wahrscheinlich.
Kachkala! Das ist richtig.
Super, bin ich ja beruhigt.
So, ihr scheint hier einen Insider zu kennen, den ich nicht kenne.
Ist das aus TNG?
Ich glaube, das ist aus Undiscovered Country tatsächlich.
Ja, da, echt jetzt? Okay, hat Worf das dann
gesagt? Nee, der Botschafter oder so sagt. Sie können Macbeth oder Hamlet erst genießen, wenn sie es im klingonischen Original gelesen haben.
Auch eine höchst merkwürdige Aussage, wenn man es mal so betrachtet.
In sogenannter Slash-Fiction war was ein häufiger Grund, dass Captain Kirk und Mr. Spock miteinander schlafen mussten.
Ah, oh, Tobi.
A. Eine Tribble-Infektion. B. Orionische Geschlechtspheromone. Oder C. Der Ponfar-Zyklus.
Ich hoffe, es ist nicht das Ponfar.
Es ist das Ponfar. Kannst du uns erklären, was das Ponfar denn ist?
Nein, wir fangen ganz von vorne an. Es gibt nämlich unschuldige Leute, die nicht mehr wissen, was Slash Fiction ist, warum da so etwas passiert. Was ist Slash Fiction, Tobi?
Das ist, wenn zwei Charaktere aus einer Serie oder anderen Medien zusammenkommen.
Ja, aber das ist ausgedacht
Sex.
Von.
Das ist geht um Sex.
Aber das ist ausgedacht von Fans, ein Teil der sogenannten Fanfiction, nehme ich an.
Ja. Es gibt ja die These daraus, dass Slash-Fiction tatsächlich einer der Grund war, warum Star Trek, nachdem es original abgesetzt worden ist, nicht gestorben ist.
Und weil Fans auch teilweise eigene Episoden produziert haben und so. Ah, okay. Das findet man, wenn man ein bisschen danach sucht. Und also das sind echt wilde Aufnahmen.
Was ist denn jetzt der Ponfar-Zyklus?
Also. Vulkanier, also wie Spock auch einer ist, also halber Vulkanier, die sind ja sehr reserviert, sage ich mal. Also die unterdrücken ihre Emotionen durch Meditation und so weiter, weil die sehr starke Emotionen haben. Und sonst würde das alles, ich glaube, sonst könnten die nicht in der Gesellschaft so zusammenleben in Frieden. Und deswegen zeigen die eigentlich nicht wirklich Gefühle. Naja, es gibt so eine Art Purge quasi. Alle 7 Jahre ist es, glaube ich, ne, gibt es das Ponfar und dann haben die mega Bock, miteinander zu schlafen alle. Und dann
was passiert, wenn sie nicht miteinander schlafen?
Dann drehen sie richtig durch. Also das ist, ja, die werden halt hibbelig, ne? Und die müssen also wirklich alle 7 Jahre, muss ein Vulkanier oder eine Vulkanierin, die müssen sich dann fortpflanzen halt, ja. Und dieser Geschlechtsakt löst dieses Ponfar dann auf. Und dann sind die quasi wieder ruhig. Ja. Und genau, der Druck ist abgebaut, könnte man sagen.
Laut meinen Recherchen, wenn sie sich nicht paaren, dann sterben sie sogar.
Ja, so gefährlich ist
es. Ja. Ja. Und deswegen in den Slash-Fiction-Folgen sind dann irgendwie Kirk, Spock mega auf seinen Ponfar-Zyklus auf dem Höhepunkt, sie sind irgendwo gestrandet. Und jetzt ist die einzige Möglichkeit, dass Spock nicht stirbt, dass er mit Kirk schlafen.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil kennst du diese Voyager-Episode, wo Bilana Torres? Nee, warte mal. Sie
heißt, glaube ich, Ponfar. Ich habe das nochmal.
Sie kriegt nämlich das Ponfar, irgendwie steckt sich aber damit an, ne? Weil sie ist ja keine Vulkanierin. Ja, ja, doch, doch, doch. Da gibt es diesen einen Vulkanier auf der Voyager und der hat irgendwie das Ponfar und berührt sie und dann löst er auch in ihr sowas aus. Und dann ist, das ist auch eine Höhlenepisode, wo sie dann mit Tom Paris oder so in eine Höhle eingesperrt ist und ja, things get spicy. Ja. Es ist irgendwie in der Rückschau echt eine spannende Episode, ja.
Ursprünglich sollten die Romulaner die Hauptantagonisten Spezies in der Originalserie sein. Was war der Grund, dass die Klingonen stattdessen viel öfter auftauchten? A. Das Make-up der Romulaner sah zu albern aus. B. Martin Luther King rief an und beschwerte sich. C. Das Make-up der Klingonen war viel billiger.
Ich sag, das Make-up der Klingonen war billiger.
Ja.
Ja, also Blackfacing war einfach günstiger. Ne?
Romulaner, wie sahen die aus?
Marvin, wie sehen denn die Romulaner aus?
Ja, wie wir ja in The Balance of Terror, glaube ich, in der Originalserie erfahren, sehen die Romulaner extrem ähnlich aus wie die Vulkanier, weil die gemeinsame genetische Vorfahren haben. Und kommt zu einem Konflikt auf der Enterprise deswegen, weil vorher wusste man gar nicht, wie Romulaner aussehen. Die haben auch so spitze Ohren, wie Spock auch.
Und jetzt eine letzte moralphilosophische Frage. Nehmen wir an, Torben und ich, Tobias, verschmelzen durch einen Transporterunfall zu einer neuen Person, die wir einfach Torbias nennen.
Oh Gott.
Sollte man die genetischen Komponenten von uns wieder trennen, auch wenn das bedeutet, dass Torbias stirbt?
typischer Star Trek-Plot.
Ich fühle mich plötzlich, als wäre ich Captain auf der Voyager. Gute Frage. Es ist schwierig. Also, wenn die neue Person sagt, dass sie nicht wieder aufgespaltet werden möchte, hat man ein ziemliches Problem, ne?
Ja. Ja. Und Torbias will nicht wieder aufgespaltet werden. Du.
Ja, sorry, my way is the Janeway. Also, ihr werdet gesplittet.
Und dann stirbt Torbias. Würde das ein Captain von Starfleet sowas machen?
Ja, da würde ich ein anderes Zitat benutzen und sagen, I can live with it.
Oh. Also ich finde, wir sollten erst noch weitere Umstände klären. Wie ist das mit die Rentenpunkte? Werden die addiert oder Durchschnitt gebildet?
Wie würde Merz das
machen? Genau. Stimmt, ein Facharbeiter weniger und so. Ja, vielleicht dann. Gut, du hast dich jetzt dazu entschieden, zu splitten.
Siehst du nicht, dass das falsch ist?
Ich glaube auch, dass andere Captains das anders gemacht hätten, aber ja.
Wie wird es denn in Lower Decks gehandelt?
Super gut, danke, dass du mir das hinschmeißt wieder. Die Folge in Voyager heißt Tuvix. Und
das ist tatsächlich passiert.
Ja, genau. Ja. Die Folge heißt Tuvix, weil Neelix und Tuvok miteinander verschmelzen und dann diese neue Person nicht wieder aufgespalten werden möchte und das auch sehr deutlich macht, dass sie nicht sterben will. Und das ist ist eine der besseren Voyager-Episoden auch dadurch, weil halt es halt wirklich mal um ein richtiges Dilemma geht. In Lower Decks greift man das wieder auf, da heißt die Folge Tuvix, also wie die englische Zahl 2 ist der Titel dann, ja. Und das fand ich wirklich schade, weil sie veralbern tatsächlich im Grunde genommen die Ausgangssituation und greifen das nicht nochmal richtig wieder auf. Ich dachte, dass sie da mal einen neuen Weg gehen in der Folge, tun sie aber nicht.
Deswegen finde ich es schön, Tobi, dass du solche Fragestellungen nicht veralberst, sondern hier ganz konstruktiv sachlich diskutierst.
Und weißt du, wer das nicht veralbern würde? Torbias. Vielleicht hat er deswegen, ist es deswegen ein Grund mehr, dass er leben sollte.
Ihr habt mich in die Enge getrieben. Ich trete von meinem Kommando zurück.
Also hat das Wesen dein Aussehen und meinen Musikgeschmack zum Beispiel, es würde mich interessieren oder andersrum.
Es ist tatsächlich so, dass Tuvix das Beste von beiden hat. Diszipliniert wie Tuvok, aber den Sinn des Humors von Neelix. Also das Traurige ist ja, dass Tuvix die Möglichkeit der Aufspaltung entdeckt. Er bringt praktisch die Möglichkeit seines eigenen Todes oder Mordes, je nachdem wie man dazu steht, selber.
Ja, da ist so eine Transporterfrequenz, ne? Ja. Gefragt irgendwie, ja. Oder sowas in der Regel. Ich muss noch was anbringen, ja. Bevor ich es vergesse. Sehr und zwar, weil ich irgendwann, glaube ich, zu Beginn gesagt habe, es gäbe so viele, also so 15 serienähnliche Produktionen, weil ich alles da reingefasst habe, auch die Short Tracks, auch die Very Short Tracks, all diese Sachen.
Was sind Short Tracks?
Das sind nochmal so kleinere Episoden, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten auch spielen, die man so nebenher, neben Strange New Worlds und Discovery produziert hat. Da tauchen die Tribbles zum Beispiel wieder auf. Jetzt eine Episode, die heißt The Trouble with Edward, wo man sehr viel Canon-Story über die Tribbles nochmal erfährt. Das sind so unabhängige kleine Geschichten. Und die Very Short Tracks, das kann man sich auf YouTube angucken, auch so 2-3-minütige Folgen halt, wo man nochmal was mit Zeichentrick macht, mal hier so eine winzig kleine Begegnung oder sowas. Aber das sind auch für sich Projekte halt. Und mein Liebstes von all denen ist Star Trek Scouts. Ich habe mich auf den Podcast vorbereitet und ich wusste nicht, dass es das gibt. Star Trek Scouts ist wirklich, also man kann nicht sagen, dass das zum Kanon gehört wirklich, aber es existiert. Das ist eine Star Trek Serie, die animiert ist für Kinder im Vorschulalter.
Oh,
es gibt da drei Figuren. Also man weiß auch nicht genau, wann die spielt. Das ist aus der Serie nicht so genau ersichtlich. Es gibt irgendwas zwischen 35 und 70 Folgen, weiß man nicht genau. Jede Folge geht zwischen 2 und 3 Minuten gefühlt, also für Kinder im Vorschulalter. Das Erzählniveau ist natürlich entsprechend eingeebnet und so weiter. Und da gibt es eigentlich nur drei Figuren, nämlich JR, der quasi so ein bisschen der Captain ist in so einem Raumschiff, und Sprocket, ein Vulkanier, und glaube ich noch Ro. Sie ist ein schwarzes Mädchen. Ich weiß nicht, ob sie Mensch ist oder vielleicht Bajoranerin oder so, aber jedenfalls, die erleben zusammen Abenteuer und es ist einfach absolut wild. Sie machen in einer Staffel so planetare Verteidigung und verteidigen ihren Planeten gegen so herannahende Meteoriten. Aber es sind keine Meteoriten, es ist so ein riesiges Stück Seife oder ein Fleischbällchen oder so. Und man erzählt diese Kindergeschichten halt, aber man benutzt diese Elemente von Star Trek, weil sie diese Uniformen tragen und das Ganze heißt auch Star Trek Scouts, ein super süßes Intro halt. Und es tauchen immer wieder
random Elemente wirklich aus dem ganzen Franchise auf. Diese merkwürdigen Roboter aus der schwarz-weiß Captain Proton-Simulation, die Tom Paris auf der Voyager manchmal spielt. Oder mal hier ein Klingone oder sowas. Und mein Favorit ist, es gibt so eine riesige Gummiente, die die beschwören können. Die fällt dann vom Himmel. Ich weiß auch nicht, was die zu bedeuten hat oder wieso das passiert. Aber das ist The Romulan Rubber Ducky. Und die hat so eine Frisur wie ein Romulaner halt irgendwie so ein bisschen. Und dann so, oh, it's the Romulan Rubber Ducky. Und dann fällt die runter und ja, es ist absoluter Fiebertraum. Und man kann sich das auf YouTube in so Compilations angucken und es ist absolut süß. Und ich wusste vorher nicht, dass es existiert.
Marvin, gibt es noch etwas, was du dringend loswerden willst, bevor du wieder vom Deck beamst?
Wir haben über so viel gesprochen und es ist mir eine riesige Freude gewesen. Aber es gibt natürlich unendlich viel, über das man noch sprechen kann. Zum Beispiel das Thema Queerness in Star Trek, Diversität oder ganz viele andere Sachen. Aber wer weiß, vielleicht wird es da noch mal eine Folge geben.
Ich bin ziemlich sicher, dass es da noch eine Folge geben wird. Wir müssen ja nochmal klären, warum hat Martin Luther King wirklich bei Star Trek angerufen? Jeden ersten Freitag im Monat, abgenördet, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu hören.
Folgt uns auf Instagram. Dieser Podcast, den gibt es auf vielen Plattformen, die auch Kommentare zulassen und vor allen Dingen Bewertungen. Wenn ihr soweit gehört habt, gebt uns bitte 5 Sterne oder mehr, je nachdem, auf welchem Portal ihr seid. Und wir freuen uns auf jeden Fall aufs nächste Mal. Marvin, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Es war wirklich eine große, große Freude. Und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.